Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Schön. Fußball, La Liga at its best, würde ich fast sagen. Na, wer hat erkannt, was das gerade war? Nein, das war keine Aufnahme von mir aus Girona. Das kommt alles am Ende, keine Sorge. Das war von einem anderen Partidazo an diesem Wochenende in La Liga mit einer ganz, ganz besonderen Szene, die mein La Liga-Herz mal wieder hat höher schlagen lassen. Und dann will ich gleich mal Alex fragen, na, hast du erkannt, was das für ein Spiel war? Welche Szene vielleicht sogar?
Die Szene, die ein bisschen um die Welt geht, zumindest im spanischen Fußballkosmos auf Twitter. Servus Nils. Servus. Das waren wie die Real Sociedad-Fans, tanzten und sangen und sprangen, und zwar im ganzen Stadion. Ja. Und ein einziger weiß-rot-schwarz gekleideter Bilbao-Fan oder Athletic Club-Fan, dem war nicht so nach Springen und Tanzen und Jubeln zumute. Der war nämlich inmitten dieser Fans. Und während ja alle mit dem Rücken zur Kamera waren und tanzten und sprangen, stand er da, leicht betröppelt, hat aber mit guter Miene gelächelt und jo. Ja, eine ganz, ganz besondere Szene. Ne? Genau. Die ging ja viral und das war, glaube ich, dann der Sound dazu.
Das war der Sound dazu, genau. Wie der John, glaube ich, heißt er, Revelo hatte danach ein Interview mit ihm, wie er da so dazwischen stand und sich denkt so, ja gut, wir liegen 0-3 zurück, aber er zeigt sein Wappen, sein Trikot trotzdem mit Stolz und das inmitten der Real Sociedad-Fans. Also irre Szene, das ist für mich La Liga, so muss Derby sein, dass du auch keine Angst hast, mit einem fremden Trikot in den Block von denen reinzugehen. Der hat das wohl von die Dauerkarte hat er wohl von einem Real Sociedad-Fan bekommen, der nicht gehen konnte, deswegen kam er kurzfristig rein. Also das war beeindruckend. Da wird eben heute Ola in die Runde. Hallo, liebe Zuhörer, Zuhörerin. Das wird heute das Derby. Vasco wird natürlich ein Thema bei uns sein. Wir hatten generell natürlich auch englische Woche in La Liga. Da ist ein bisschen was passiert. Unter anderem der zweite Trainerwechsel in La Liga. Dazu hatte diesmal Atletico für eine super Remontada gesorgt. Letztes Mal war es Barca. Dafür war bei Barca, naja, ihr wisst schon, wer hat das Spiel entschieden am Freitag. Dann gibt es natürlich auch noch Neues vom Negreira-Fall. Am Ende eben noch meine Girona-Eindrücke. Da war ich zum ersten La Liga-Trip. Von dem her ist da einiges geboten. Uns haben auch Svante, Johannes und Lukas geschrieben Fragen. Es gibt sogar noch eine kleine Audioaufnahme von unserem Kollegen Pascal. Neuen Patreon können wir auch noch begrüßen. Alexander Davidjan, schön, dass du da bist. Willkommen, bienvenido. Aber ich würde sagen, wir können doch, wenn wir jetzt schon hier die eine Szene da aus dem Anoeta hatten, können wir gleich mit dem Derby Vasco loslegen, denn es ist irgendwie immer ein ganz besonderes Derby und das hat man eben da nicht nur in dieser Szene gesehen, ich glaube überall im Stadion hat man so, wenn man sich die Videos anschaut, sieht man überall mal so ein paar rot-weiße Fetzen, ein paar rot-weiße einzelne Athletic-Fans, also Rivalität, ja, und das sind auch immer packende Spiele und ich glaube, du hast wirklich jedes Spiel ein anderes Ergebnis, also selten mal, dass einer zweimal in Folge gewinnt, weil wirklich beide Teams da irgendwo gleich auf sind. Dieses Mal hat sich Real Sociedad mit 3-0 durchgesetzt, auch wenn das, glaube ich, vom Ergebnis vielleicht ein bisschen höher war, zeigt aber, was ich immer sage, Real Sociedad kann auch ein bisschen dreckig wieder mit mehr Fouls und abgezockt und nicht unbedingt immer nur schön spielen und zaubern, sondern einfach auch die wenigen Chancen machen und das hat der Athletic-Club in dem Fall einiges verballert, aber so ja, glaube ich, können sich die Basken, die Real Sociedad-Fans da ordentlich feiern für Derby-Sieg, das war beeindruckend.
Ja, ordentlich feiern ist halt wirklich das Stichwort. Ne? Ich habe auch Fernweh bekommen, als ich die Szenen gesehen habe. Richtig, richtig beeindruckend. Vor allem, dass ja nicht nur die Ultras oder die Hardcore-Fans, die irgendwo im Eck oder hinter dem Tor stehen, dass die Stimmung machen und dann springen und guter Laune sind. Das kennt man von überall. Das ist jetzt nichts Besonderes. Nee, nach den Toren drehte sich wirklich das gesamte Stadion, zumindest so sah es im Fernsehen aus, das gesamte Stadion um. Also auch auf der Gegengerade. Ja. Und die Leute drehen sich mit dem Rücken zum Spielfeld, packen sich an den Schultern und springen und jubeln.
Wahnsinn.
Absolut beeindruckende Szene. Ich hatte schon an der Glotze, hatte ich Gänsehaut. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie geil das war. Und ich habe ja wirklich Sehnsucht bekommen damals zu einem baskischen Derby. Ich habe ja eh schon immer gesagt, San Sebastian ist eine Megastadt, da muss man unbedingt hin. So ein baskisches Derby mal miterleben, ich glaube, das wäre ganz, ganz toll. Und wer hat es geschafft? Wir beide nicht, aber unser Freund des Podcasts, Pascal Martin, unter anderem früher für Barca Welt geschrieben, jetzt bei Transfermarkt, der war tatsächlich vor Ort, hat noch eine Karte abgestaubt.
Geil.
Und war da bei diesem Spiel und hat da diese Bucketlist abgehakt. Und ich glaube, wir hören uns jetzt mal an, was er so zum Spiel zu sagen hatte.
Bin ich gespannt.
Kurz und bündig.
Ja.
Moin, liebe Grüße aus Bilbao. Ich mache hier gerade Urlaub mit meiner Freundin und wir waren am Wochenende beim Basken-Derby in San Sebastian Das Spiel hat ja am Abend stattgefunden, deswegen sind wir schon recht früh angekommen, um uns auch noch was von der Stadt anzusehen, um uns an den Strand zu legen. Einfach das gute Wetter auszunutzen, das war wirklich top und kann man auch nur empfehlen. Also tolle Stadt, toller Strand. Irgendwann sind wir dann Richtung Stadion aufgebrochen und die Stimmung dort war wirklich, also sehr untypisch für ein Derby. Es war richtig entspannt, ein lockerer Umgang, gab keine Auseinandersetzungen. Also es war eher ein großes Miteinander, es hat schon Spaß gemacht. Im Stadion war es dann aber wieder anders, muss man sagen. Also da war das dann doch eher wieder ein typisches Derby. Da wurde dann der Gästeblock mal ausgepfiffen oder die gegnerischen Spieler beim Aufwärmen. Das hatte dann doch wieder normale Züge. Also für 90 Minuten wurde die Freundschaft quasi beiseite gelegt. Und die Stimmung auch allgemein, die war wirklich überragend. Also einer meiner besten Erfahrungen im Ausland, würde ich sagen. Es war echt extrem laut, jeder hat mitgemacht. Da hat natürlich das Ergebnis auch dazu beigetragen, aber war insgesamt eine richtig, richtig coole Erfahrung. Auch dann ja, quasi vor der Nase so Spieler zu sehen wie Kubo, Oyarzabal oder die Williams-Brüder. Das war schon sehr cool und ja, deswegen von mir aus auch einfach nur eine Empfehlung. Wenn ihr mal vor Ort seid, dann schaut euch das gerne mal an bei Real Sociedad. Ist ganz cool. Schöne Grüße.
So, also da habt ihr die Eindrücke von Pascal. Ich bin schweineneidisch, sage ich ganz, ganz ehrlich. Nur leider hat er mir danach geschrieben, so lange war er gar nicht in der Stadt, eigentlich nur einen Tag. Jetzt geht's weiter nach Bilbao. Und dann habe ich ihm gesagt, da hast du einen Fehler gemacht. Den hat der Kern auch schon gemacht. Der war auch nur mal einen Tag in San Sebastian. Dabei ist San Sebastian die 10-mal schönere Stadt in Bilbao. Ist gar nicht so viel los. Also er macht so einen kleinen, der Pascal, einen kleinen Baskenland-Trip offenbar. Ja, in San Sebastian hätte es sich gelohnt, ein bisschen länger zu bleiben. Ja. Unabhängig jetzt vom Derby. Aber das Derby an sich war schon was Besonderes.
Hat es sich gut ausgesucht. Also kann man mal machen, aber so vom Ticket her bestimmt auch nicht einfach, da noch ranzukommen. Oder wie hat er das dann hinbekommen? Weil er ist jetzt kein Mitglied von Real Sociedad.
Nee, aber ich glaube, das ist wie bei anderen spanischen Vereinen auch, unter anderem bei Barca, dass irgendwann sind die Tickets weg. Und dann 2-3 Tage vorher kommen nochmal Tickets rein, vereinzelte, wenn halt die Dauerkarteninhaber höchstwahrscheinlich die Dinger freigeben. Ist ja bei Barca immer genauso. Ja. Und da hat er für 75 Euro, ich glaube, Gegengerade-Ticket, bin mir jetzt nicht sicher, erste Reihe hat er geschrieben. Also ich gehe mal bei dem Preis dann stark von Gegengerade aus. Also ist auch wieder saftig, knackiger Preis. Ja, die Spanier hauen da einfach immer drauf. Aber ein baskisches Derby miterleben und dann 3 Tore der Heimmannschaft und so eine Party. Ich glaube, die 75 Euro waren sehr gut angelegt. Ja,
glaube ich auch. Das sieht schon immer beeindruckend aus. Ist jetzt auch nicht nur diese Stimmung im Derby so groß. Also ich war selbst auch schon da, Europa League gegen Eindhoven. Da sind auch schon nach den Toren, haben sie glaube ich auch 3-0 gewonnen. Auch sehr viele aufgesprungen. Dann eben dieses mit dem Rücken zum Spielfeld hüpfen und alle haken sich an. Heißt das nicht irgendwie Poznan oder so? Irgendwie einen besonderen Namen gibt das. Also das ist immer beeindruckend. Das ist Real Sociedad pur, wieder wirklich jeder mit dem Nachbarn einfach auch, egal ob man sich kennt oder nicht, hüpft und dann einfach alle so eine Einheit sind. Also da auch nochmal das Video, wir haben es auch bei Tiki-Taka auf Twitter geteilt, auf X geteilt natürlich, einfach eine mega geile Szene, das darf in keinem Jahresrückblick fehlen. Ich hoffe, das vergessen wir nicht, wenn es dann im Mai so ist und wir dann Real Madrid zur Meisterschaft gratuliert haben. Das war jetzt ein anderes Thema. Also Derby cool, sportlich natürlich nett, auch wenn der Athletic-Club einiges vergeben hat. Ich glaube, Iñaki Williams hätte wieder 2 Tore machen können. So hat es diesmal halt nicht gereicht, aber wie gesagt, Real Sociedad kann auch effektiv und kann auch gut dagegenhalten. Ich glaube, selbst bei einem Take Kubo kann man mittlerweile sagen, der war ja früher, was ich so bei Real Madrid mitbekommen, ihn erlebt habe, war der halt noch ein sehr ruhiger, schüchterner, introvertierter Mensch. Und ja, irgendwie mittlerweile entwickelt sich da mehr und mehr eine Persönlichkeit. Also, und das jetzt nicht nur, weil er sich irgendeinen Torjubel hat einfallen lassen, sollte das Twerking sein oder was hat er da gemacht? Ja.
Also erst humpelt er, als hätte er irgendwie einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und danach wackelt er mit dem Popo. Also ganz komischer Jubel. Übrigens, apropos Kubo, natürlich wieder ein Tor geschossen. Ich glaube, der ist jetzt mit Bellingham Top-Torschütze, oder? In der Liga, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine,
Bellingham hat nur einen mehr, oder? Das haben wir gleich.
Hat Bellingham einen mehr, aber auf jeden Fall zeigt das nur auf, ne, wie stark auch Kubo unterwegs ist, welche Entwicklung er genommen hat, wie wichtig er für Real Sociedad ist. Und passend dazu, ich war ja letzten Donnerstag im Rasenfunk zu Gast in der Ligatour, wo wir beide uns ja immer abwechseln. Und ich habe gehört, in der vorherigen Folge, vor 2 Wochen, hast du Kubo zum MVP der Saison gewählt, glaube ich, oder zum
Das war so der
Underrated
Hero.
Player,
Unsung Hero.
So, und ich habe ihn, ohne zu wissen, dass du ihn gewählt hast, wusste ich trotzdem, dass du ihn gewählt hast und habe ihn auch wieder gewählt. Also ich habe es mir schon gedacht, habe dann live on air nachgefragt, weil ich konnte die Folge leider nicht hören. Und er hat auch gesagt, ja, bei Nils war schon letzte Woche an Song Hero, habe ich gesagt, ja, oh, der cool. ist halt wirklich so gut, ich muss ihn leider wieder nehmen.
Ja, ja.
Also auch da nur nochmal ein Loblied, auch in diesem Podcast hier, nicht nur im Rasenfunk auf Kubo, der eine brutale Saison spielt, der eine brutale Entwicklung genommen hat. Also echt, der Starspieler vielleicht sogar aktuell schlechthin bei Real Sociedad, der wichtigste Spieler. Also nicht mehr euer Sabal, der war jetzt im Derby nur auf der Bank, sondern wirklich Kubo hat sich da zum Schlüsselspieler entwickelt.
Das kann man so sagen. Und Kubo steht bei 5 Toren, Bellingham hat mit 6 einen mehr, Lewandowski, Morata genauso 5 Tore. In der Scorerliste, da stehen Bellingham und Lewandowski mit jeweils 8 vorne, dahinter Kubo, Joselu, Iñaki Williams und Savio von Girona mit jeweils 6, um das nur aufzuklären. Also ja, was ich sagen wollte, der scheint sich da wirklich prächtig zu entwickeln. Gibt auch hier und da Szenen, wo er eben dann auch diese Zweikämpfe hart angeht oder wenn mal irgendwie so off the ball, Ball ist nicht in der Nähe und ein Gegenspieler will ein bisschen mit ihm rumrempeln und er hält halt dagegen. Also da merkt man wirklich, dass da ein Mann rangereift ist und dass er dann ähnlich auch sportlich aufblüht wie Martin Ødegaard, damals ja auch von Real Madrid zu Real Sociedad einen Riesensprung gemacht und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das noch weitergeht bei Kubo. Also der hat einfach Bock und jetzt auch fort bei seinem Tor, das 2-0 ist auch ruhig und cool geblieben, einfach dann platzierter Abschluss, obwohl er viel Zeit hat zum Nachdenken und zu überlegen, ach, mache ich doch lieber langes Eck oder kurzes Eck. Nee, einfach flacher Abschluss ins kurze Eck da. Starkes Spiel mal wieder, hat da mit das Spiel entschieden. Das war so kurz nachdem Athletik fast hätte getroffen hätte, fast zum 1-1. Aber ja, zeigt, dass bei Real Sociedad aktuell sehr gut einiges entsteht. Und das war soweit zum Derby Vasco. Dann nochmal danke an Pascal für die Aufnahme. Dann kommen wir jetzt von einer sehr guten, positiven, schönen Geschichte, wie sie Real Sociedad auch diese Saison weiterschreibt. Kommen wir vielleicht zu ein bisschen einem Verein, wo es nicht ganz so gut läuft, wo es jetzt auch unter der Woche einen Trainerwechsel gab, also den zweiten der Saison. Und dann hat man gedacht, irgendwie Aufbruchstimmung jetzt, am Wochenende wird es alles besser. Die führen dann 3-0 zur Halbzeit und am Ende steht es doch nur 3-3 und sie hätten fast noch irgendwie 4-3 oder 5-3 verloren sogar, weil Granada noch einige Chancen hatte. Aber es geht um Almeria. Da war es unter der Woche soweit. Erst die 1-5 Niederlage gegen den FC Sevilla. Am Mittwoch musste sich dann schon Vicente Moreno verabschieden. Er war nicht mal 3 Monate zurück im Amt, kam ja aus Saudi-Arabien, hatte Darwin trainiert und dann erst am Freitag die offizielle Bestätigung vom Verein. Ich schätze mal, weil er so ein bisschen noch gepokert hat von wegen, okay, ihr wollt meinen Vertrag auflösen, dann will ich aber gleich einen neuen Job. Also ich würde fast Geld drauf wetten, dass der jetzt wieder irgendwo in Saudi-Arabien landet, denn da hat ja auch Almeria beste Connections durch ihren Scheich und man merkt mal wieder, der Scheich spielt ganz gerne mit diesem Schleudersitzknopf, hat schon einige Trainer verschlissen. Letztes Jahr Rubi, Top-Trainer, hat ihnen den Klassenerhalt beschert. Aber diese Saison war die Reißleine ein bisschen kurz nach 2 Punkten aus den ersten 7 Partien. Jetzt sind es 3 Pünktchen aus den ersten 8 Partien, weil sie nicht mal eine 3-0-Führung zur Halbzeit über die Zeit bringen können. Wie willst du das noch groß erklären? Also da ist doch auch schon mental so ein Knacks, wenn du schon mit drei Toren führst. Puh, schwierig, da noch Hoffnung zu haben, auch wenn jetzt noch kein neuer Trainer da ist. Aber puh.
Das ist bitter, ne? Mhm. Wenn du eh schon unten drin bist, dann schießt du ja alle 3 Tore auch kurz, unmittelbar vor der Pause, ne? Mhm. Ich glaube 41., 44. und 46. Genau. oder irgend sowas, also Nachspielzeit, schießt du dann die 3 Tore, dann vergibt ja sogar der Gegner nach der Halbzeit einen Elfmeter. Puertas hat einen Elfmeter verschossen. Also einmal springst du sogar, hast du sogar ein bisschen Dusel da. Und dann kassierst du es doch noch, das 3-3 und den Ausgleich in der 86. on top, also auch noch sehr, sehr spät. Boah, das muss schon mental ein bisschen dir einen Knacks geben und angeknackst sind sie ja eh schon. Sie sind ja da unten drin und sieglos nach 8 Spielen.
Ja.
Also von daher muss man sich tatsächlich ein bisschen ernsthaft Sorgen um Almeria machen. Die einzige Mannschaft in La Liga, die noch kein Spiel gewonnen hat. Ne? 21 Gegentore, ich gucke gerade auf die Tabelle, sind auch die meisten in La Liga. Also da gibt es schon ein paar Gründe, um, ja, wie gesagt, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Aber jetzt warten wir erstmal ab, wer als neuer Trainer vorgestellt wird. Bin ich gespannt. Aber ja, ich weiß gar nicht, habe ich sie als Absteiger getippt? Wenn nicht, dann hole ich das sofort nach und sage, du hast sie, ne? Ich meine, ich habe sie nicht, weil ich den Kader ganz gut fand.
Du hast Alaves, Cadiz und Valencia, ich habe Alaves, Almeria und Mallorca. Ja, Kader ist halt die eine Sache. Offensive hat natürlich Qualität und viel PS auf der Straße. Ich glaube, Luis Suarez hat auch so viel verballert schon irgendwie. Wenn Arribas seine 4 Tore nicht gemacht hätte bisher, dann wäre es auch mit den 2 Pünktchen schwierig geworden. Aber ist halt wieder so die Sache, Missmanagement im Club, viel in die Offensive investieren und dann die Defensive ein bisschen vergessen vielleicht, dass man da einfach merkt, man ist die schwächste Defensive. Und ja, wenn der Scheich eher seine Sternchen wie einen Arribas kaufen will, dann ja, hat er halt hier und da vielleicht vergessen, da auch hinten was nachzuholen. Und so gibt es auch ein paar gefährliche Parallelen zu den letzten beiden Saisons. Da hatten wir ja auch zwei Teams, also pro Saison eins, die mit lange ohne Sieg in die Saison gestartet sind. Und das waren eben auch Elche und Levante. Die haben jeweils am 20. Spieltag erst ihren ersten Saisonsieg geholt. Das ist ihnen schon mal zum Verhängnis geworden. Und auch die waren da schon die schwächste Defensive der Liga. Also Almeria muss da gewarnt sein. Klar, kann da jetzt ein neuer Trainer kommen. Und wie gesagt, die Mannschaft hat Qualität und PS. Aber das hat halt Moreno auch nicht so richtig auf die Straße bekommen. Und ich weiß nicht, ob sich jeder Trainer das jetzt antun will. Einerseits, weil man weiß, dass der Scheich ist nicht ganz so einfach. Und ich glaube, Javi Gracia hatte jetzt schon abgesagt. Deswegen war jetzt am Sonntag nur Alberto Lasarte an der Seitenlinie. Das ist der Trainer der zweiten Mannschaft. Der wird auch da wieder zurückkehren. Also mal sehen, ob wer da freiwillig sich Almeria antun will. Aber gut, rein von der Qualität her hat die Mannschaft die Mittel. Und trotzdem war es dann auch irgendwo ein kleines Partidase mit wieder da 6 Toren in dem Spiel. Also wir hatten schon in unserer letzten Folge die Sache von wegen in La Liga. Ja, es geht ein bisschen voran. Jetzt liegt der Schnitt in dieser Saison bei 2,9 Treffern pro Partie. Das sind
nicht schlecht.
226 aus 78 Spielen letztens noch vorhin noch zusammengerechnet.
Also ein 3:3 im Tabellenkeller zwischen dem letzten und dem vorletzten gab es so häufig noch nicht, seitdem ich La Liga Woche für Woche beobachte. Und seitdem es unseren Podcast gibt, kann ich mich auch nie erinnern, dass es so ein Partidasso wirklich zwischen dem letzten und dem vorletzten gibt. Also normalerweise gehen die Spiele, wenn sie schon unentschieden ausgehen, gehen sie 0-0 aus, maximal 1-1. Ja. Also das ist schon ein bisschen ungewöhnlich und zeigt schon auf, ja hoppla, da wird plötzlich offensiver Fußball gekickt oder sagen wir es mal, sorgloser Fußball gespielt. Das ist durchaus beachtlich. Ja,
weil du doch speziell auch in den Hinrunden manchmal Teams hast, die sagen, wir halten erstmal das 0-0 fest, wir warten mal ein bisschen ab und erst in der Rückrunde teilweise zu spät aufwachen und sagen, jetzt müssen wir doch offensiver spielen, und das ist dann manchen zum Verhängnis geworden. Aber ja, wir hatten schon versucht, letzte Folge ein paar Gründe zu finden, warum das so ist, und ich habe hier und da wieder versucht, drauf zu achten. Ist es jetzt weniger Zeitspiel und ein bisschen mehr fließendes Spiel, dass da einfach durch weniger Unterbrechungen mehr Spielfluss, mehr Tore oder zumindest Torsituationen zusammenkommen? Mein Gefühl sagt ja, wirklich messen kann ich es nicht. Mein Gefühl sagt auch, dass die Schiedsrichter ein bisschen lockerer sind, dass es vielleicht hier und da mal einen Elfmeter weniger gibt. Aber gut, das würde jetzt nicht unbedingt für die Torquote sprechen, wenn du einen Elfmeter weniger hast. Aber dass es da einfach auch so das Aufregerpotenzial ein bisschen geringer ist, aber da kommen wir gleich natürlich noch zu einer anderen Sache, dass es natürlich noch andere Aufreger gibt. Mir ist noch was anderes eingefallen. Ich glaube einfach, dass jetzt du hast gerade diese Phase der Saison, die jetzt nach der Saisonvorbereitung ist, sprich die Mannschaften sind nicht mehr kaputt von der Saisonvorbereitung. Jetzt sind sie einfach, oder auch diese Hitze im August und September ist jetzt mehr und mehr vorbei. Das war in Girona immer noch ziemlich heiß, ich weiß, aber ich glaube, jetzt sind einfach die Mannschaften alle wirklich bei nahezu 100% an ihrem Fitnesspeak und nicht noch angeschlagen von Saisonvorbereitung, und dieser Peak wird natürlich jetzt auch langsam wieder geringer, wenn dann erstmal die ganzen englischen Wochen sind, aber ich glaube, jetzt sind einfach auch alle fit und frisch und dass du deswegen einfach vielleicht Topleistung hast. Aber was ich sagen wollte, das Thema gefühlt ein paar weniger Aufreger sagt sich jetzt einfach, denn allein an diesem Wochenende gab es wieder ein paar Dirty Aufreger. Da gab es unter anderem unter der Woche auch dieses, was war das, Doppelrot zwischen Morata und Jimmy Avila. Morata hakt ein, windet sich raus, Jimmy Avila will den Ball holen, sieht dann, glaube ich, der hat dann Gelbrot gesehen, oder also auch eine ganz wilde Szene. Was soll das überhaupt immer sein? Dieses Ballabschirmen an der Ecke ist ja dann doch ein bisschen Zeitspiel, aber immer diese Kabbeleien da. Wir hatten im Spiel zwischen Villarreal und Getafe hat man eine Szene, wo Alex Baena im Fallen so auf seinen Rückspieler drauf dann noch so mit dem Ellbogen nach hinten geschlagen hat. Schwer zu sehen, aber der Schiedsrichter hat es gesehen, gab dafür Rot. Wen hat man noch? Damian Suarez, auch so eine richtig eklige Madenszene, wie er über und unter seinem Gegenspieler sich rumwindet, um am Ende doch liegen zu bleiben, zu sagen, ich wurde gefoult. Also das hat jetzt da zu keiner Strafe geführt oder zu keiner Karte, aber
natürlich nicht.
Immer noch diese Szenen, ist jetzt nicht so, dass La Liga komplett sauber ist.
Der Damian Suarez kommt ja damit immer davon. Da will er ja auch einfach nur provozieren und necken und halten und faulen und ziehen und mit den Füßen noch nach und sich draufschmeißen, und das ist auch so dreckig. Ich wollte die Überleitung zu Getafe Villarreal schaffen. Schön, dass wir es auch so geschafft haben, denn von einem 3:3 im Tabellenkeller zu besagten 0:0. Und wenn du schon wieder über Zeitspiel redest oder über generell, wie viel Fußballzeit drauf geht mit Fußballspielen und wie viel eher mit weniger, ja, dann müssen wir natürlich über Getafe reden. Ja. Denn das ist halt die Mannschaft, die am meisten Zeit verschwendet und schönerweise hat Pacheta sich auch nach dem Spiel dazu geäußert, denn Gegner von Villarreal, man weiß es, werden dann oft dazu befragt, ne, wie ist das mit dem Zeitspiel, was kann man da machen, es wird immer so viel Zeit verloren. Und Pacheta dazu gesagt, naja, eigentlich, also Kurzfassung, es gibt nur einen, der das irgendwie groß unterbinden könnte, das ist der Schiedsrichter logischerweise. Entweder er lässt 120 bis 200 Minuten spielen oder du führst die Netto-Spielzeit ein, spielst pro Halbzeit eine halbe Stunde, drückst auf deinen Knopf, wann immer der Ball ins Aus geht oder halt das Spiel unterbrochen ist, drückst du auf deinen Knopf, hältst das Spiel an, sobald es weitergeht, drückst du auf deinen Knopf, das Spiel geht weiter, halbe Stunde, fertig. Also Pacheta hat sich da auch durchaus als Befürworter der Netto-Spielzeit geäußert, passend eben dazu, mal wieder war Retafe beteiligt, mal wieder kam die Frage des Journalisten, auch Xavi hat das ja häufiger schon gesagt, dass eigentlich das Allheilmittel wäre da nur, oder Allheilmittel, weiß man ja nicht, aber das Mittel, das irgendwie das unterbinden würde, was Retafe da immer macht, ist eben die Netto-Spielzeit, dass sobald irgendein Quatsch ist, einfach du die Zeit anhältst. Und dann sollen die 3 Minuten brauchen pro Einwurf. Ja, das kostet mich dann halt keine Zeit. Oder eben, wenn sie da wieder eine Rudelbildung haben oder der wieder irgendwie sich windet, weil sonst was passiert ist, wird die Zeit einfach angehalten und dann geht es irgendwann weiter. Ja. Also fand ich interessant, dass auch Pacheta sich beim Retafe-Spiel, ohne dass ich es jetzt mitbekommen habe, wie das, ob das jetzt wieder sehr zeitspielig war von Retafe, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest wurde dazu befragt und ich fand es interessant, dass er die Netto-Spielzeit da so erwähnt hat.
Ja, es ist ein interessanter Gedanke, aber es wäre, glaube ich, eine genauso gigantische Änderung für den Weltfußball, wie wenn du sagst, der Ball muss jetzt eckig sein, weil dann überall das Spiel auf, was weiß ich, 2x30, 2x35 zu verändern, weil dann kannst du ja nicht mehr Netto-Spielzeit, die 90 Minuten kannst du ja nicht machen, dann sind wir da 3 Stunden, stehen wir am Platz in dem Stadion. Ist super schwierig und ich glaube, so die richtige, klare Lösung gibt es nicht, aber vielleicht zumindest in den Schlussphasen, die letzten 10 Minuten, dann Netto-Spielzeit und Zeitstopp oder so, ich weiß es auch nicht, aber ja, Retafe ist zumindest das Negativbeispiel nach wie vor in La Liga, wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, ein bisschen hier, das Spiel ist fließender und ein bisschen mehr Netto-Spielzeit, ja, bei Retafe-Spielen gilt das nicht unbedingt. Immerhin, sie haben eben nur 0-0 gespielt gegen Villarreal, das in langer Überzahl, bei einer ja schon nach 20 Minuten rausgeflogen. Ich weiß gar nicht, ob unser Tippkollege wieder 10-0 gegen Retafe getippt hat, das hat er jetzt schon zweimal gemacht, aber hier sehe ich es jetzt noch nicht, aber ich glaube, auch wenn Retafe da deutlich mehr Abschluss am Ende hatte und Villarreal da nur noch bemüht war, irgendwie den Punkt mit nach Hause zu retten, sind da, glaube ich, einige froh über diesen dann doch noch Spielausgang, auch wenn Damian Suarez weiter auf dem Platz geblieben ist. Jo, was hatten wir noch? Wir können mal weitergehen zu Atletico. Was war da unter der Woche? 2-0-Sieg gegen Osasuna, dabei hätte das auch ganz gut ein 1-1 geben können, weil auch da gab es mal wieder einen ganz großen Aufreger, irgendwie die machen das 1-1, aber ich weiß nicht, was war Witzel, wurde ihm an die Backe gehaucht, auf jeden Fall hat er da hingezeigt und dann ist er halt liegen geblieben und dann hat das Tor von Osasuna nicht gezählt. Da ist schon mal eine komische Szene und ich weiß bis heute nicht, also da war doch, sollte ein Wischer gewesen sein oder was war denn der Vorwurf, weißt du auch nicht, ne? Ja.
Also was da weggepfiffen wurde, kann ich dir nicht sagen, ne? Das müsste der Schiedsrichter erklären und das tun sie recht selten in La Liga, von daher. Also Arrasate hat sich da nach dem Spiel sehr, sehr besonnen geäußert, aber auch gesagt, ja, wenn ich will jetzt nicht gesperrt werden und sonst irgendwas sagen hier, sondern für mich ist das ein reguläres Tor, kurz Zusammenfassung. Und viel mehr würde ich jetzt auch nicht dazu sagen wissen, weil ich habe da keinen Foul gesehen. Das war ja eine Flanke, war das eine Ecke, glaube ich, ne? Eine Flanke, die dann reingeköpft wird und irgendwo soll irgendwas passiert sein, aber ich konnte da nichts Fauliges ausmachen. Von daher war das auch für mich ein reguläres Tor von Osasuna. Also hatte da einfach Atletico ziemlich viel Masse. Also was die Schiris entschieden haben, I don't know.
Ja, ziemlich viel Glück. Und da eben später dann noch diese Doppelrot für Jimmy Avila mal wieder und Morata. Jimmy Avila kommt da bestimmt auch ein bisschen seinen Ruf entgegen, auch wenn er, glaube ich, ich konnte nicht erkennen, dass er da irgendwo aufs Bein gestiegen ist von Morata, der selbst hier rumwindet und rumzappelt. Aber gut, das war das Osasuna-Spiel. 2-0 gewonnen und dann jetzt kam Cadiz ins Metropolitano, führt nach einer halben Stunde mit 2-0. Ja, und am Ende geht sie doch ohne Punkte nach Hause, weil es diesmal von Atletico eine super Remontada gab, so wie bei Barca letztes Wochenende. Das war schon mal, konnte sich an sich sehen lassen. Atleti war ja auch vorher schon im Spiel. Ich glaube, Griezmann hatte da einen Alu-Treffer schon verzeichnet und Cadiz halt eher Fehler ausgenutzt, was ja okay ist, so ist Fußball. Aber ich glaube, overall geht der Sieg in Ordnung. Wer war es? Ankel Correa, Doppelpack nach seiner Wunderheilung. Im Derby hieß es noch, oh, der wird jetzt lange ausfallen. Dann hat er ein Spiel ausgesetzt gegen Osasuna. Ist er direkt zurück, macht den Doppelpack und am anderen Tor ist er auch noch irgendwie mit Hacke beteiligt gewesen. Also da sorgen weiter Correa, Griezmann für Furore. Man muss auch andere Spieler bei Atletico nennen. Ich glaube, Lino war schon im Derby richtig stark, hat auch da jetzt gegen Cadiz viel nach vorne gewirbelt. Saul jetzt auch schon irgendwie 5 oder 6 Vorlagen in dieser Saison. Also das ist spektakulär, was der auch abreißt.
War das das 2-2 oder das 3-2? Ja. Das 3-2, glaube ich, war dieser geile Angriff von Atletico. Übrigens hatten sie hier auch Schiedsrichterpech, denn das 0-1, finde ich, dürfte so nicht fallen. Das war ein für mich klares Foul von Cadiz. Wo Atletico im Ballbesitz war, im Mittelfeld, direkt nach Balleroberung, aber wirklich ein klares Foul. Also für mich gab es da keinen Zweifel. Ja. Ich hätte da gepfiffen und dann kann Cadiz das 0-1 gar nicht erzielen. Und Atletico und Cholo waren natürlich wieder stinksauer, weil das war irgendwie 3 Meter vor ihnen, haben dann protestiert. Und normalerweise in der Bundesliga wird sich das angeguckt und dann siehst du, ob in der Balleroberung oder in der Entstehung des Tores gab es ein klares Foul an Atletico und dann wird normalerweise dieses Tor zurückgenommen. Also fand ich auch wieder kurios, auch wieder Thema war, ne? In Osasuna, was hat er da getrieben? Keine Ahnung, jetzt hier auch wieder seinen Job, finde ich, nicht korrekt gemacht. Guck dir die Szene überhaupt wenigstens an. Also zeig doch dem Schiri nochmal, ob da ein Foul war, dann soll er sich's halt anschauen. Ich habe es ja auch nur in der Realgeschwindigkeit gesehen, aber da war für mich direkt, ich dachte, okay, die ist jetzt faul, wird abgepfiffen und dann hoppla, 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 ja, Gegenstoß, Tor. Also schon komisch, da hatte jetzt Atleti ja mal Wahr und Schiri Pech, aber zufriedenstellend ist das natürlich auch wieder nicht, ne? Sind jetzt nicht die allergrößten Skandale wahrscheinlich, aber ist schon
so viel zu meiner These, dass die Schiris vielleicht ein bisschen besserer geworden sind.
Ja, eben, ne?
Vor allem, ich würde da auch einen kleinen Vergleich ziehen zum Derby. Da ist ja vor dem 1-0, wurde auch Bellingham so ein bisschen gefoult, könnte man als Foul entscheiden, aber das war am Strafraum von Atletico und dann eben viele Sekunden später ist dann das 1-0 passiert. Muss man nicht zwingend zurücknehmen, aber hier jetzt dieses Foul war ja wirklich so in der Nähe des Atletico-Strafraums, wo dann das Gegentor gefallen ist, also schon auch in Atleticos Hälfte und dann eben unmittelbar danach fällt da dieser Treffer, das muss dann eigentlich wieder einkassiert werden. Bei Bellingham kann ich verstehen, wenn man sagt, nee, das ist zu lange her, nicht unmittelbar, bla bla, aber so das Ding, das 0-1 hätte da eigentlich nicht zählen müssen, immerhin gab es dann am Ende noch diese, wie sagt man, Fairness, Atletico doch noch gewonnen, weil eben das Team, wenn sie Bock haben, außer gegen Valencia, vielleicht auch außer in der Champions League, mal gucken, was da jetzt unter der Woche los ist, können sie schon liefern, da geht's ja jetzt, Moment, wo sind wir hier in der Champions League? Ihr seid in Porto, Atletico gegen Feyenoord, also auch im Metropolitano Mittwoch, kann lustig werden, wenn sie wollen, können sie das
machen. Lustig werden, muss mal ein Sieg werden, würde ich da eher sagen, also nach dem unglücklichen Fehlstart in Lazio mit dem Torwartausgleich in der 95. Im letzten Spielzug, ist das jetzt eigentlich ein Pflichtsieg, wenn man ehrlich ist. Ne? Feyenoord hat, glaube ich, auch richtig auf die Mütze bekommen, wenn ich mich nicht täusche, am ersten Spieltag. Von daher müssen da jetzt 3 Punkte her.
Eigentlich ja. Schauen wir mal. Was war denn noch in La Liga? Wir können ja mal zum Spitzenspiel am Freitag gehen. Viele andere Spiele waren ja am Freitag auch nicht. Aber das ist, stempel ich ab unter Fußballgott. Wie kannst du uns sowas antun? Sergio Ramos scheitert. Schießt Barca zum. Ach, nein, mein Herz ist gebrochen.
Was? Das sind halt die schönen Geschichten, die der Fußball halt manchmal so schreibt. Also die. Okay, warte. Die skurrilen Geschichten. Die schönen ist natürlich mit der blau-roten Brille des FC Barcelona. Denn es gab ja Ramos.
Ja.
Ramos-Rufe im Olympiastadion. Ja. Also der alte Real Madrid, Konkurrent, Kontrahent, Erzfeind, Kapitän, der vor dem Spiel übrigens ein Interview gibt. Ja, es wäre schön, wenn ich mein erstes Tor nach Rückkehr zu Sevilla gegen Barca schießen würde. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sergio. Ja. Das hast du geschafft. Ja.
Das ist so brutal. Also
es ist Wahnsinn, ne? welche Storys es manchmal gibt. Aber man muss ihn ja in Schutz nehmen, er kann ja nichts dafür. Ja. Also dass Lamal ihn da anköpft und du kannst ja nicht reagieren aus dem einen Meter, du siehst ja den Ball nicht kommen, dann kriegt er die Füße nicht sortiert und dann plumpst der Ball da rein. Also es ist unglücklich, er kann nichts dafür. Aber ja, es ist die Pointe des Spieltags, auch mit seinem Interview. Und die Pointe hat ja nochmal eine Mini-Pointe. Es gab ja vorm Spiel Szenen, wie Ramos als Real Madrid-Kapitän im Camp Nou mit Lamine Yamal als Einlaufkind einläuft, wo Yamal 8 Jahre alt war und jetzt 8 Jahre später treffen sich die beiden auf dem Platz wieder. Der eine spielt immer noch und der andere ist als 16-Jähriger schon Profispieler bei Barca. Und dann köpft Lamal ihn an, damit Ramos das Eigentor macht. Also manchmal wirklich, der Fußball schreibt so skurrile Geschichten. Unglaublich, oder?
Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, das war sogar ein bisschen Absicht. Also Lamin ist jetzt bestimmt nicht das ultimative Kopfballmonster. Fermin ist ja so eingelaufen im Strafraum und es sah für mich jetzt nicht so aus, dass Lamin eher da auf den, in den Laufweg von Fermin, also schon diesen einen Meter weiter, geköpft hat, sondern ich glaube wirklich, dass er so ein bisschen gedacht hat, ach komm, ich hau das jetzt voll da rein, irgendwem in die Beine, wenn es Ramos ist, geil, Hauptsache das Ding, also das ist ja dann für mich schon fast IQ 3000, wenn er das so mit Wucht einfach den Kopf... Also, ich glaube wirklich, dass das Absicht war, dass das doch irgendwo Bestimmung war, wie du schon sagst, dieses Einlaufen 2016 und dann entscheidet das, das ist unfassbar für mich. Das.
Ich glaube, der Kopfball war einfach nicht gut genug, dann hätte er ja so viel paralleler setzen müssen, aber trotzdem, ne? Ist eine bittere Geschichte. Ich sag nur, welcome back to La Liga, Sergio Ramos, ja? Willkommen zurück in Barcelona.
Aber der hat auch noch ein gutes Spiel gemacht eigentlich. Und dann,
Ja, apropos gutes Spiel, es war ja wirklich ein gutes Spiel, ne? Dieses 1-0 liest sich natürlich jetzt nicht prickelnd, also klingt ja wieder nach Xavis Barca von letzte Saison, ne, macht sein typisches Ding zu Hause 1-0 irgendwie, wenig los. Ja. Nee, eigentlich war ja richtig viel los in dem Spiel, ne? Also dieses Spiel kann ja auch eher, ja, weiß ich nicht, 2-1 ausgehen, vielleicht 3-1, 3-2. Also die größte Chance hat der Felix da mit seinem Lachenkracher, den muss er natürlich machen, ne? Das ist natürlich auch unglücklich, weil er dann noch 3 Millimeter vor der Linie aufkommt, aber den musst du einfach sicher reinmachen. Aber auch Sevilla hat ja gut dagegen gehalten. Ne? Also das war wirklich ein mutigerer Auftritt. Sie hatten ja durchaus einen klaren Fehlstart, ich glaube mit 3 Niederlagen, ne? Wo sie Letzter waren. Jetzt zuletzt gab es da mal wieder einen Sieg, diesen Befreiungsschlag. 5-1. Genau, Almeria, aber in der Champions League gab es ja dieses ernüchternde 1-1. Also so richtig wusste man nicht, wo sie stehen. Und dafür fand ich den Auftritt im Olympiastadion auf dem Montjuic wirklich beherzt und Mut machen, sage ich mal, für alle Sevillistas. Also die haben schon gut mitgehalten. Da siehst du schon, da steckt ja eigentlich schon Leben in dieser Mannschaft jetzt. Mhm. Wenn du auf die Tabelle guckst, siehst du wieder, sieben Punkte aus 7 Spielen. Das ist nicht prickelnd. Platz 14, das ist wieder Abstiegskampf da. Aber eigentlich haben sie schon genug Klasse. Nur die Frage ist, warum zeigen sie es einfach nicht? 3, 4, 5, 6, 7 Spiele am Stück. Das ist einfach die große Frage bei Sevilla.
Gute Frage. Vielleicht brauchen sie einfach die Motivation, Top-Gegner, aber also overall kann man natürlich sagen, Barca hatte sich den Sieg verdient. Das war nicht nur die Felix-Chance, ich glaube auch Lewandowski hatte noch einen guten Abschluss, Rafinha, Fermin, alle irgendwo mal gefährlich in Position gewesen. Auf der anderen Seite musste nur mal dieser Ocampos-Abschluss, wo sich Gavi reingeschmissen hat mit vollem Einsatz, so vor der Linie abgewehrt. Das war, glaube ich, so das Gefährlichste von denen. Also da.
Ja, aber da kann es direkt 0-1 stehen. Ne? Also wenn Gavi da nicht Brain 3000 hat, IQ 3000, hat übrigens an Puyol erinnert, der auch mal, ich weiß gar nicht in welchem Spiel, ewig her, hat er auch mal auf der Linie sich breit gemacht, die Brust rausgestreckt und den Ball mit der Brust aufgehalten. Also da musste auch, dass Gavi nicht nur auf die Linie rennt, ist ja schon smart, sondern wirklich auch bereit ist, diesen Ball mit der Brust zu blocken. Also der antizipierte, dass genau dieser Schuss kommt. Wirklich eine klasse Aktion und natürlich extrem unglücklich für Sevilla. Da kannst du ja in Führung gehen und dann wäre das dritte Spiel in Folge gewesen, in dem Barca in Rückstand gerät. Ne? Mhm. Und ob du dann gegen Sevilla da noch eine Remontada schaffst, die ja wirklich abgezockt sind, wenn die mal führen, sei mal dahingestellt. Also das war schon eine fette Chance.
Naja, und trotzdem bleibt die große Geschichte Sergio Ramos. Das war jetzt sein drittes Eigentor in La Liga. Die bisherigen 2 Eigentore waren auch schon irgendwie mit viel Pech und Schicksal, weil beide natürlich mit Real Madrid, also gegen Real Madrid, sage ich mal, für den FC Sevilla, also da schon immer wurde dann schon ausgelacht von den Sevillanos. Ja, das waren seine ersten beiden Eigentore. Und jetzt
ist ja crazy.
Mit Sevilla für Barca.
Ja, pass auf, dann call ich es jetzt schon. Gegen Real Madrid wird er treffen.
Oh nein,
und zwar nicht ins eigene Tor, sondern ins Real Madrid-Tor. Ich call jetzt schon den Ramos.
Ramos-Treffer. Motiviert wird er sein und bestimmt auch wieder ein gutes Spiel machen wie gegen euch. Aber puh, bitte nicht, Sergio. Hababam. Schauen wir mal, was das gibt. Jo, ansonsten, du hast gesagt, schickes Spiel, war einiges los. Es war aber auch schon vor dem Spiel, wo es da, kriegen wir jetzt langsam die Kurve zu einem schwierigen Thema. Der FC Sevilla hatte ja noch am Spieltag, glaube ich, verkündet von wegen, dass die Verantwortlichen das Spiel boykottieren werden oder dass sie eben nicht in die VIP-Tribüne gehen, was auch immer. Barca hatte dann auch irgendwie ein bisschen zickig reagiert von wegen, ja, wir hätten euch eh nicht reingelassen, so nach dem Motto, also dass die Verantwortlichen des FC Sevilla gesagt haben, wegen der Negreira-Sache gehen sie da jetzt nicht und sie wollen erstmal Antworten haben. Und um das jetzt, also gleich kommt auch noch eine lange Frage vom Lukas, um das erstmal nochmal zusammenzufassen, was ist jetzt noch wieder alles Neues passiert? Der verantwortliche Richter Joaquin Aguirre aus Barcelona hatte dazu jetzt einen 21-seitigen Bericht verfasst, der wurde von Cope veröffentlicht, gelegt, weiß nicht, ob das so Usus ist, dass solche Berichte geleakt werden. Und ich glaube, rein vom juristischen Ablauf her ist es so, Richter schreibt seinen Bericht, dann kann die verteidigende Seite, also Barca, aber auch, was weiß ich, Bartomeu und Rosell und so weiter, können da Einspruch einlegen, was, glaube ich, immer der Fall ist, dass dann Einspruch eingelegt wird. Und so kommt es dann, glaube ich, zu einer Gerichtsverhandlung, so rein vom Ablauf her, falls sich jemand fragt, hey, warum schreibt der Richter einen Bericht? Und das ist jetzt noch keine Verurteilung, noch kein Urteil, aber so, jetzt wird...
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Eben Barca steht auf der letzten Seite, von wegen, die hatten jetzt 3 Tage Zeit, um da Einspruch einzulegen. Das ist jetzt so die Sache, wo ein paar neue Sachen zusammengefasst wurden. Da würde ich jetzt mal die Frage vom Lukas vorlesen, hat er uns einiges geschrieben. Der hat auch heute Geburtstag, also Feliz Cumpleaños an Lukas Fürst. Er schreibt, mich interessiert da die Meinung von Alex. Barca hat ja scheinbar richtig Scheiße gebaut mit dem Negreira-Deal. Es kommt immer mehr ans Tageslicht, vor allem jetzt nach dem Bericht vom Richter. Wie seht ihr den aktuellen Stand? Kommt da noch viel auf uns zu? Ist es nicht fast schon verpflichtend, dass es da eine richtig harte Strafe geben muss, auch wenn es nicht diese eine Überweisung mit einem klaren Elfmetergeschenk, also einem klaren Beweis als Zahlungsreferenz gibt? Das Ganze hat ja nicht nur Auswirkungen auf Barca, sondern generell auch auf den spanischen Fußball. Wie sieht man das im Barca-Lager? Muss man da nicht langsam eingestehen, dass es tatsächlich eine richtig harte Strafe geben muss, wie Zwangsabstieg, Punktabzug? Wer entscheidet sowas? Alles in allem muss man einfach sagen, dass die Führung da absolut versagt hat. Man stellt sich weiterhin hin und ist der Meinung, dass man nichts falsch gemacht hat. Klassische Opferrolle. Da schreibt Lukas. Jetzt lasse ich mal Alex reden.
Wie war das? Überweisungsangabe wäre witzig. Ein Elfmeter gegen Cardis, bitte.
Ja, so, das wäre ein klarer Beweis, aber wird es halt nicht geben.
Gelb-rote bitte in Halbzeit 1. Ja, ja? So. Je nach Bedarf wird da bestellt. Ja, puh. Ja. Also ich habe es jetzt ein bisschen humoristisch formuliert, weil das humoristisch von Lukas formuliert war, aber da ist natürlich sehr viel Wahrheit dahinter. Also ich habe es ja vor... Damals, als es rauskam, ne, ist jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate her, hatten wir, glaube ich, groß drüber gesprochen. Vielleicht könnt ihr die Folge, wenn ihr wollt, noch nachhören, weil ich glaube, da war Negreira in der Überschrift, aber da hatten wir drüber gesprochen, dass wenn diese Zahlungen verbrieft sind und die wurden ja bestätigt, dann ist das allein schon ein Indikator, dass definitiv was nicht mit rechten Dingen gelaufen ist und dass das definitiv nicht sein darf. Völlig egal, was der Negreira dann mit dem Geld gemacht hat. Also in dem Moment, wo du da schon Geld zahlst, stinkt das absolut zum Himmel. Es kann nicht sein, dass du ein Schiedsrichterkomitee-Mitglied, ob es jetzt der Vizepräsident ist oder von mir aus der Bürofachangestellte, dass du dem irgendwie monatsweise Geld überweist und dann auch noch über Jahre hinweg. Und dann war das jetzt der Vize-Schiri. Ich glaube zwar nicht, dass es eine Gegenleistung gab. Ich glaube einfach nur, dass der sich bereichert hat und Barca das Geld aus der Tasche gezogen hat und die waren so dumm und haben das gezahlt. Aber diese Zahlung darf es natürlich nicht geben. Das ist einfach... nicht zulässig und das gehört, finde ich, schon irgendwo bestraft. Aber wie sehr das bestraft werden wird, tja, das werden, ja normalerweise wird das der Verband dann logischerweise handeln müssen. Aber der ist ja wahrscheinlich auch nicht dran an der Aufklärung interessiert, denn auch der hat ja dann Dreck am Stecken. Denn das ist ja unter seinem Deckmantel passiert. Der Schiedsrichterausschuss gehört ja zum Verband. Also von daher will man das natürlich unter den Teppich covern und zwar nicht nur oder kehren, nicht nur Barca, nicht nur Negreira, nicht nur der Schiedsrichterausschuss, nicht nur der Verband, alle zusammen. Und das ist definitiv nicht sauber. Aber welche Strafen es geben wird, boah, ganz, ganz schwer zu sagen. Also Geldstrafe mindestens, würde ich jetzt sagen, aber so richtige Beweise gibt es ja nicht, außer diese Zahlung, aber man weiß ja nicht wofür und ja, nö, das war nur, wie hieß es, das war nur, wie haben sie es formuliert, Barca? Dass das nur Dienste
Beratung,
waren, also nur ja. Beratungsdienste.
Der ist ein bisschen strenger, der achtet ja, darauf.
Absoluter Quatsch, ja. Vor allem allein der Höhe, die Höhe ja. des Betrags, ne, das ist einfach Bullshit. Also ich glaube, dass eine Strafe komplett angemessen wäre, mhm. auch wenn ich nicht glaube, dass Barca profitiert hat von diesen Zahlungen, aber mhm. diese Zahlungen hatten ganz klar mhm. einen Sinn aus Vereinssicht, nämlich da irgendwie dafür zu sorgen, dass man vermeintlich nicht benachteiligt wird. Mhm. Du kannst nicht solche Zahlungen tätigen. Also ich persönlich würde sagen, eine Geldstrafe muss es geben und ein Punktabzug wäre wahrscheinlich auch angemessen.
Dann aber auch wieder wahrscheinlich erst zur neuen Saison und jetzt
nicht. Ja, ja, natürlich, aber, weiß. Solange das Verfahren läuft, kannst du natürlich nichts machen. Also ich würde auch sagen, zur neuen Saison dann. Fände ich jetzt angemessen, fänd ich logisch auch. Ich fände es auch angebracht, dass Laporta dann nicht so rumeiert, auch wenn es ja, glaube ich, nicht seine Zahlungen waren, sondern die von Bartomeu und Rosell. Also die müssten einfach vor Gericht und müssten dann unter Eid aussagen, ja, warum habt ihr diese Zahlung veranlasst? Und wenn sie dann sagen, ja, damit der uns die Schiedsrichter über sie berichtet, ja, dann würde ich das eher nicht glauben wollen. Aber das müsstest du einfach machen, die beiden müssen vor Gericht und dann musst ein Urteil treffen und dann mussten die Indizien gesammelt werden. Und dann muss eine Strafe geben. Aber ob es das passiert, wie lange das dauert, ja. welche Folgen es gibt, anybody's guess, ne?
Es bleibt da weiter schwierig. Es gab jetzt am Donnerstag auch noch eine Razzia beim Verband, wo dann eben die Guardia Civil auch nochmal so Kommunikationsmittel gefunden hat. Was hat Enriquez mit den Schiedsrichtern so wie sich ausgetauscht? Weil er war ja verantwortlich für die Beurteilung der Schiedsrichter, für die Abstellung der Schiedsrichter. Du machst das Spiel, aber auch die Beförderung von mir. Du kommst von der zweiten in die erste Liga, du darfst ein Länderspiel machen, du kriegst ein Klassiko, du darfst mit der UEFA zur Champions League reisen oder zur EM oder was auch immer. Das war ein wichtiger Mann. Ich muss noch kurz korrigieren, Alex hatte gesagt, von wegen die Zahlung war nicht unter Laporta. Das schon, es ging ja von 2001 bis 2018 und unter Laporta wurden ja die Zahlungen sogar vervielfacht von irgendwie 30.000 auf 120.000. Die Sache ist nur, aktuell steht er nicht in der Anklage Laporta, da stehen Bartomeu, Rosell und noch ein paar andere, weil da jetzt wiederum eine Art Verjährungsfrist gilt. Ich glaube, das war dann erst auch so bis
in der jetzigen Amtszeit.
Ja, das
war nicht Laporta, hatte ich mich schlecht ausgedrückt. Ja, du hast natürlich völlig recht, das war in der ersten Amtszeit schon fishy. Also, aber dafür kann er wohl nicht mehr belangt werden. Ja. Genauso muss man es natürlich. Also in der Anklage stimmt, ich habe es nämlich neulich auch gelesen, da wurden nur Bartomeu und Rosell genannt als die Initiatoren der Zahlung. Also deswegen kannst du Laporta da für seine erste Amtszeit nicht mehr drankriegen und für die jetzige, da wurde es eben eingestellt. Deswegen in der jetzigen, die er noch nicht so lange ist, ist er nicht haftbar. Aber ja, würde niemals behaupten, dass er komplett sauber ist. Dafür kennt man ihn so gut.
Genauso auch, um das vollständig zu machen, natürlich José María Enriquez selbst, sein Sohn Javier, der da auch irgendwie mit involviert war, die Barca-Direktoren Oscar Grau und Albert Soler damals, natürlich dieses Möchtegern-Unternehmen Dasnil 95, aber eben auch, das hat auch der Richter in diesem 21-seitigen Bericht veröffentlicht, wir haben ausführlich darüber berichtet bei Real Total, von wegen Barca eben auch als juristische Person und deswegen ist das jetzt die Sache, was ist da möglich? Ich habe keine Ahnung. Viele, viele denken ja wirklich, kann das ein Zwangsabstieg werden oder Titelaberkennung. Glaube ich nicht, dass es so weit gehen wird. Ich glaube auch, ähnlich wie Alex, von wegen eine saftige Geldstrafe hier. Oh gut, was ist saftig? 2 Millionen. Das tut Barca, glaube ich, gar nicht so weh. Und irgendwie vielleicht sind es -6 Punkte zu Saisonbeginn. Es wird sich ja noch weiter ziehen. Und spannend ist eben eine Sache, dass mit der Sache von wegen die Beweislaser, wo ist das? Der Richter hat es so formuliert, oder wir haben es so geschrieben in dem Artikel, von wegen Wir werden keinen klaren Zahlungsbeleg finden, was wir uns eben lustig gemacht haben, von wegen hier einmal rote Karte bitte und 2 Elfmeter da. Der Richter hat es so formuliert, von wegen der Strafbestand der Bestechung sei mit der Zahlung erfüllt, unabhängig davon, ob die systemische Korruption als Folge dieser Zahlung nachgewiesen wird oder nicht. Also rein durch die Zahlung, die mehr oder weniger offensichtlich Korruption sind, reicht das? Könnte das reichen zu einer Verurteilung?
Das hatte ich ja genau vorhin gemeint, dass ich nicht glaube, dass eine Leistung erfolgte von den Krära, aber gezahlt haben sie es, das heißt, die Intention ist ja durch die Zahlung da. Ich glaube nicht, dass es ein Gegenwert war, die haben nicht irgendeinen Stinke-Elfmeter bekommen wegen dem Geld, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, aber oder dass sie systematisch, systemisch bevorzugt wurden, Aber die Zahlung an sich stinkt ja schon so dermaßen zum Himmel, dass alle Alarmglocken schellen müssen. Und nochmal, ich bin da ganz ehrlich, ich finde, eine Geldstrafe ist sowieso Pflicht.
Ja,
und ein Punktabzug, ähnlich wie Juve, hat ja auch einen Punktabzug bekommen wegen Bilanzfälschung, ne? Bilanzfälschung gab es ja sowieso unter Bartomeu on
top. Die mussten aber auch mal absteigen wegen ja. Skandalen.
Also. Das war ja, nochmal eine andere Geschichte. Aber jetzt, letztes Jahr haben sie ja auch nochmal, nur wegen Bilanz, nur in Anführungszeichen. Ne? Wegen Bilanzfälschung hat ja Juve einen Punkt dazu bekommen. Also
da war ja Barca auch involviert mit diesem Tausch.
Pjanic, Arthur, genau. Wobei, ob dieser Spielertausch da Grund war, weshalb es den Punkt dazu gab, weiß ich nicht. Ich glaube eher diese 300 Leihspieler, die mit inflationären Preisen dann plötzlich gewechselt sind. Aber anderes Thema, ich wollte nur sagen, in Italien gab es eben eine prominente Mannschaft, die mit Punktabzug belegt wurden wegen unlauterer Geschäfte. Ich glaube, in Spanien wäre es verständlich, wenn es ähnlich laufen würde. Es müssen ja nicht 15 Punkte sein, keine Ahnung. Und selbst wenn es dann 5 sind oder 3 oder whatever. Ich würde das verstehen, wenn es zumindest so kommt. Aber ob so kommt, sei mal dahingestellt. Denn nochmal, RFEF, der Verband ist ja auch alles nur nicht sauber. Ne? Von daher, ob die daran interessiert sind, irgendwie ihre goldene Kuh, also die eine von den beiden, da wirklich zu bestrafen, I don't know.
Genau, und ich möchte auch nochmal klarstellen, viele Barca-Fans fragen mich auch, ja, von wegen, ja, welche Fehlentscheidung soll denn das gewesen sein? Wir reden über den Zeitraum von 17, 18 Jahren, 2001 bis 2018. Da gab es auch mal eine Fehlentscheidung gegen Barca, auch mal eine Fehlentscheidung für Real Madrid oder für alle Vereine. Ich glaube, in diesem Fall geht es gar nicht unbedingt um die glasklaren Sachen, wie wenn Puyol damals letzte Mann Grätsche gemacht hat, hat er trotzdem rot gesehen oder was auch immer. Es ging nicht um dieses eine Spiel, um diesen einen Schiedsrichter. Es wurden auch nicht alle Schiedsrichter gekauft. Ich glaube, es hat gar kein Schiedsrichter überhaupt Geld bekommen. Diese 7,5 Millionen sind bei Negreira geblieben. Schiedsrichter wurden eher anderweitig befördert durch irgendwie, wie gesagt, du kriegst mal ein Klassiker, du darfst Länderspiele machen, du darfst bei der EM mitfahren. Der Richter sagt ja auch, das ist eine neue Form der systemischen Korruption, nicht diese traditionelle Methode mit Zahlung. Ich glaube, es ging da einfach um sehr viele knifflige 50-50-Entscheidungen, die dann eben in der Summe deutlich häufiger für Barca ausgelegt wurden. Ob das um Elfmeter geht, um Handspiel hier, was auch immer, rote Karte, wo da einfach Negreira irgendwann gemerkt hat, ach, der Schiedsrichter, der pfeift ein bisschen so, wie mir das schmeckt, dem werde ich jetzt mal hier vielleicht einen Schinken vorbeibringen und lade ihn zum Copa-Finale ein oder er darf es vielleicht sogar pfeifen, dass diese kniffligen Entscheidungen, die man jetzt überhaupt gar nicht mehr aus diesen 18 Jahren wirklich alles so rausfiltern kann, was alles wie wo war, aber in der Summe ist es ja so, dass es, die Zahlen sind hier auch irgendwo von 2004 bis 2021 dieser Zeitraum, da gibt es ein Rotverhältnis beim FC Barcelona von plus 55, also die haben deutlich mehr von roten profitiert, als dass sie kassiert haben. Zum Vergleich, der FC Sevilla ist da auf Platz 2 mit einem Verhältnis von plus 17. Okay, Real Madrid ist da bei minus 5. Allein aus diesem Zeitraum, das sieht ja bei Elfmetern ähnlich aus und bei vielen anderen Sachen, auch in den anderen spanischen Wettbewerben. Also es ging einfach, es wurde ein System erschaffen, wo die Schiedsrichter nach und nach merken, ah, wenn ich hier und da mal bei den nicht ganz so klaren Entscheidungen doch eher so entscheide für Barca vielleicht, dann werde ich befördert vom Herrn Negreira, weil das ist ja unser Freund und dann kriege ich ein Copa-Finale. Oder wenn ich vielleicht auch, was weiß ich, die Titelkonkurrenten von Barca damals, ob das Valencia war oder Real, wenn ich denen mal einen Elfmeter eher gebe, weil es nicht ganz eindeutig war, dann werde ich auch da vielleicht befördert. Also so ist das ein bisschen die Sache, wie gesagt, super schwer nachzuvollziehen, aber vielleicht braucht es auch nicht die klaren Beweise, wie es der Richter ja gesagt hat, aber das könnt ihr euch auch nochmal alles bei Real Total nachlesen. Ich glaube, du hast jetzt auch nichts mehr zu dem Thema noch. Das ist ein langes, schwieriges Thema. Mal gucken, was da noch alles passieren wird. Bevor wir jetzt dann gleich langsam zu Real Madrid kommen, würde ich noch schnell eine Frage vom Svante Carlos mit reinwerfen, weil Real Madrid soll so ein bisschen der Abschluss sein, auch mit meinen Girona-Aufnahmen. Svante fragt nämlich nach dem Frauenfußball. Svante schreit, was sind eure Prognosen für die Frauenliga? Momentan sind ja die Spanierinnen ja Weltmeisterin. Also wer glaubt ihr, dass dieses Jahr die Liga der Besten der Welt gewinnen wird? Erstmal würde ich sagen, ja, die Frauen sind zurück, auch in der Nationalmannschaft, das trotz nächtlicher 4 Stunden langer Krisensitzungen, die hatten jetzt in der letzten Länderspielpause mega Stress und eben kaum geschlafen und eben auch hat man da mal wieder gemerkt, die müssen stundenlange Bus anreisen, während die Männer einfach sich in den Flieger setzen können und trotzdem haben sie gewonnen gegen Schweden 3-2, gegen die Schweiz 5-0 und jetzt die Liga F hat wieder begonnen, 2 Spieltage, natürlich hat Barca alle gewonnen, auch Real Madrid und Las Planas haben 2 Siege geholt, aber ich glaube, Alex, wer sollte überhaupt gegen Barca setzen, die ja mit auch die meisten spanischen Nationalspielerinnen hatten und so weiter, also ich glaube, das ist nicht mal das Ziel von Real Madrid, da Barca jetzt schon herauszufordern, mittelfristig oder langfristig zumindest schon, aber ich glaube, dass die haben doch letztes Jahr bestimmt auch von 30 Spieltagen 29 gewonnen und, oder?
Da gibt's gar keinen Zweifel, ich weiß gar nicht, wo die Frage herkommt, wer soll denn sonst spanischer Meister werden im Frauenfußball als Barca? Das ist einfach die Übermannschaft schlechthin, also jetzt nicht aus arroganten Gründen, sondern die sind ja so dermaßen stark, es ist die beste Fußballmannschaft der Welt und in der Champions League gibt es dann zwei, drei Mannschaften, die halbwegs auf Augenhöhe sind oder die teilweise an manchen Tagen an Augenhöhe sind und dann ist alles möglich, das ist halt Champions League, ne? PSG, Chelsea, auch Wolfsburg, Bayern, die können dich mal ärgern oder können dich auch mal rauswerfen. Aber eine Konkurrenz in Spanien hat der FC Barcelona bei den Frauen nicht und deswegen ist das mal wieder normalerweise ein Startzielsieg in der Meisterschaft. Wie gesagt, Champions League, das ist das Spannende. Da weiß ja nie, was passiert. Da haben sie es ja auch gewonnen letztes Jahr, aber war eben knapp. Aber in der eigenen Liga haben sie da keine Konkurrenz zu befürchten.
Ja, das glaube ich, ist eine realistische Einschätzung, ohne arrogant zu sein. Es ist einfach, Barca ist einfach zu gut und wie gesagt, auch jede Menge Nationalspielerinnen. Wobei Real Madrid hat sich jetzt auch mit Linda Caicedo verstärkt. Also wer weiß, was da geht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist nicht das kurzfristige Ziel, da jetzt schon Meister zu werden. Hauptsache mal Champions League ein bisschen weiterkommen vielleicht. Und Copa haben sie die gewonnen. Ja, Atletico hatte die, glaube ich, gewonnen im Finale letztes Jahr. Aber auch nur, weil Barca früh disqualifiziert wurde. Also mal sehen, mal sehen. Okay, dann kommen wir jetzt mal nach Girona. Bevor wir da so zum Sportlichen gehen, was willst du wissen von Girona?
Von der Stadt meinst du? Kulturelles.
Ja. Es ist nämlich eine überraschend beeindruckende Stadt. Also ich hatte vorher kein richtiges Bild, war mal 2007 da auf Studienfahrt für einen Tag, aber da hat man auch nur im Kopf, wo es den nächsten Rotwein Fanta gibt am Strand. Bin da durchgelaufen, hab mir gedacht, oh mein Gott, wo kommt denn diese Stadt her? Ist nur ein kleines Städtchen, 100.000, aber so eine schöne Altstadt, also wirklich
mittelalterlich teilweise. Ich fand das kam auf Instagram nicht rüber, wenn ich ehrlich sein darf, nee. Da hast du da diese Brücke, die ist ja berühmt, die wird immer fotografiert von Leuten.
Die Eiffelbrücke.
Aber da war ja kein Wasser drin, so richtig. Ja. Also deswegen sah das auch schon nicht so beeindruckend aus. Ja. Und so die Kathedralen und wunderschönen Plätze mit Palmen und Cafés habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also ich bin überrascht, dass du dann am Fotografen lagst dann oder an der Fotoauswahl oder du warst so beeindruckt, dass du vergessen hast, Fotos zu machen oder keine Ahnung. Also ich wollte nur sagen, von Instagram kam das jetzt nicht so rüber, dass ich sage, boah, ich muss da jetzt hin. Aber deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass du so schwärmst, aber ich sage ja nicht, dass es nicht angemessen ist. Ne?
Weil ich halt irgendwie viel weniger erwartet habe, auch weil mein Kumpel Mike letztens da war und die hatten ja auch eher einen schlechten, unerfolgreichen Tag in Girona, aber irgendwie, wie gesagt, allein dieses, wenn man Altstädte mag, ob das jetzt in Nürnberg ist oder auch Toledo, kann ich da sehr empfehlen, ist das schon mal, du siehst einfach so viel altes Gemäuer und so abgenutztes Kopfsteinpflaster, das hat wirklich Leben, das hat Geschichte und dann irgendwann habe ich dann erst gemerkt, ach, hier wurde auch mal Game of Thrones gedreht, so das ist schon allein deswegen schon mal beeindruckend, da hier und da vor dieser Kathedrale zu stehen, wo man sieht, ach, da ist, dann gab es hier den Walk of Shame hier und so weiter, also und dann eben jede Menge kleiner, cooler Cafés, wo du auch merkst, das sind alles irgendwie von jungen Leuten betrieben, dass da irgendwie eine ganz coole Szene ist und ich bin jetzt nicht unbedingt der mega Hippie-Dude, aber man merkt einfach, das ist jetzt keine, die Stadt sieht alt aus, schön alt, aber es sind viele junge Leute da und das war schon irgendwo beeindruckend und irgendwie auch, was weiß ich, mit den Öffis hier mal im Bus schnell 1,40 Euro hin und her fahren, das Bier natürlich mal hier 1,50 mal 2 Euro, also es ist auch günstig alles von Preis-Leistung her, ich hatte ein chilliges Airbnb, ich habe viele freundliche Leute getroffen und das, was ich so am Spieltag gemerkt habe, so von wegen her Real Madrid-Trikot, gibt es vielleicht hier und da mal einen schiefen Blick, aber ich habe viele Real-Fans gesehen, auch im Stadion, die auch überall verteilt waren und ich glaube dafür, dass es Katalonien war und ich anfangs dachte so, na, wie wird das so aufgenommen da, wie ist da die separatistische Bewegung, war das auch sehr entspannt, also Leute und Stadt kann ich auf jeden Fall empfehlen, Girona, auch wenn das vielleicht auf Instagram nicht so perfekt rüberkommen kam, wie ich mir das vielleicht vorgenommen hatte, aber...
Ja, aber den Leuten hast du ja auch nur 7 von 10 gegeben, ja, Punkten.
Das ist doch trotzdem eine positive Bewertung.
Das ist eine durchschnittliche Bewertung für mich, 7 von 10.
Naja, okay, wenn du es so kritisch siehst. Nö, ich wollte jetzt auch nicht eine 10 oder 9 geben, als die schönsten und besten und tollsten, freundlichsten, witzigsten Leute der Welt sind, aber...
Kannst ja bewerten, wie du willst. Ich habe mich nur gewundert, dass du sie hier so lobst und dann lese ich 7 von 10. Das ist für mich so, ja, passt schon. Ne? Der Franke sagt dann immer, passt schon 7 von 10. Aber du lobst sie hier, also okay. Dein Zimmer sah cool aus, wenn das der Ausblick war. Mit hier auf diesen
Platz. Ah, das war ein Café.
Achso, das war ein Kaffee. Also siehst schon, da ist Luft nach oben bei der Präsentation auf den Social-Media-Kanälen. Okay, habe ich verkackt.
Aber trotzdem, dafür, dass es Direktflüge gibt ab Nürnberg, allein Freitag hin, Sonntag zurück, hat das schon mal für mich super gepasst, weil ich nicht so lange weg war von Lewis. Aber kann ich dir auch empfehlen. Also ist da ein kleiner Geheimtipp. Der Flughafen dann auch nur 15 Minuten mit dem Bus, zahlst du dann auch deine 2,50 Euro. Also easy.
Das klingt entspannt.
Ist machbar, kann man machen.
Das ist machbar.
Ja, und dann kommen
Stadionmäßig?
Ja, ist nett. Da kann ich jetzt wirklich nicht viel mehr.
Bei der Haupttribüne haben sie angebaut mit diesen typischen Stahlkonstruktionen. Yeah. Ne? Du bist da so eine Treppe hoch. Das machen immer Zweitligisten aus der Bundesliga, kenne ich das immer. Wenn sie plötzlich noch eine Tribüne bauen, schustern wir noch eine hin. Die Fürther hatten das ja jahrelang. Ne? Ja. Der Auswärtsblock war da immer diese Stahlkonstruktion. Ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist. Aber so sah das ein bisschen aus. Ne?
Ich habe einen Reporterkollegen gefragt, der schon oft da war. Der meinte, nö, diese Gerüstbaukonstruktion ist immer da. Also es sieht super provisorisch aus, ist dann auch nur so eine Plane gespannt, jetzt keine feste Betonkonstruktion oder was auch immer. Ja, es ist halt eigentlich eher ein Zweitligastadion. Ihr wisst es ja, es ist das kleinste Stadion der Liga mit irgendwie 13.000 Plätzen. Es ist nett, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es mich so mega beeindruckt hat. Also es ist jetzt nicht in meinen Top 10 Stadien in der Liga gelandet. Es sind auch sehr schmale Gänge und dann ist da auch sehr viel los. Natürlich vor Anstoßen, wenn man sich dann als Pressereporter irgendwie mal hochboxen will, das dauert und dann runter aufs Klo gehen. Das ist dann auch irgendwie alles auf einer Tribüne. Man ist da auch so mitten im Fanblock mit drin und hat vielleicht sein Tischchen, klar, aber irgendwie, es ist nicht unbedingt so mega professionell, auch die Mixzone danach, da standen Stehtische rum, wurden zur Seite gestellt und man hatte irgendwie plötzlich nur noch 30% dieser Möchtegern-Mixzone an Platz gehabt, also das war alles noch sehr bisschen hemdsärmelig, trotzdem.
Alles
trotzdem
typisch nett. Spanisch, wenn ich das so höre.
Also. Ja, ich weiß nicht, so im Sanchez-Pizjuan hast du da schon mehr Platz und mehr, kriegst du vielleicht auch mal hier und da ein Getränk oder noch ein
kleines. Die spielen auch Champions League.
Ja. Von dem her,
ich glaube, übrigens im Olympiastadion in Barcelona, ich war jetzt noch nicht akkreditiert, du wirst ja erst beim Klassiker, du wirst es sein, aber du wirst berichten können. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch nichts zu trinken. For free. Nichts. Du musst kaufen. Das hat Barca schon im Camp Nou so gemacht, machen sie jetzt, glaube ich, wieder die Stinke. Also von daher.
Wenigstens ein Wasser. Ich will ja nicht ein Weißbier wie beim FC Bayern haben, was sehr geil ist immer, aber
puh. Ja, nee, ja. Das ist, die Bayern sind da Champions League und Barca ist da blank. Und deswegen will ich gar nicht so sehr über so einen kleinen Verein wie Girona lästern, wenn schon die Großen das nicht vernünftig machen.
Deswegen muss man das
von immer. Daher.
Okay, und dann sportlich. Am Ende gibt es, wie gesagt, noch ein paar andere Eindrücke, was ich vor Ort aufgenommen hatte. Das wird dann das Ende der Folge sein. Ich fange mal jetzt sportlich an mit dem Input der Frage vom Johannes Seitz. Der hat uns geschrieben. Johannes schreibt, Real liefert die fast perfekte Teamleistung und dann kommt Nacho. Was denkt ihr, bekommt Nacho dafür eine Strafe von Seiten des Vereins? Denn das war ja maximal dämlich, bei dem Spielstand am Ende des Spiels auf Höhe der Mittellinie da so reinzugehen. Ich als Real-Fan muss sagen, bin ehrlich sauer auf ihn. Nicht nur wegen des Megaspiels, das jetzt einen sehr faden Beigeschmack hat, auch weil ich finde, Nacho nimmt schon eine schwere Verletzung des Gegners in Kauf. Kann ich überhaupt gar nichts widersprechen. Also ich war genauso schockiert, wir alle waren schockiert auf der Tribüne, als wir gesehen haben, was ist da gerade passiert? War das wirklich Nacho? Der hat doch noch nie so ein böses Tackling ausgepackt. Das ist jetzt da wirklich nicht für bekannt und es war so brutal gefährlich wie auch unnötig. Also klar, 90. Minute, du führst 3-0, du bist Kapitän, du hast schon Innenverteidigerschwund und dann erweist du deiner Mannschaft so einen Bärendienst und da hoffe ich ja fast schon, dass der jetzt auch dann eine gerechte Strafe bekommt wieder, dass es dann 4 Spiele sind oder so. Also dass er da nicht nur mit 2 Spielen oder so wegkommt, weil das muss ja, man muss ja da auch ein Exempel irgendwo statuieren, dass so eine harte Grätsche mit offener Sohle, du räumst ihn komplett von der Seite, sprintest rein, das geht's überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, was ihn da für eine Tarantel-Wespe gestochen hat, weil das ist nicht Nacho, der ist eigentlich ein besonderer, intelligenter Typ, aber da in der Szene absolutes No-Go.
Tja, war schon hart, ne? Vor allem, weil so, also der Spielstand plus die Spielzeit, die 90. einfach, das Spiel ist tot, ist gelaufen, 3-0, und dann springst du so rein auf Kniehöhe, zum Glück, er hat ihn ja nicht auf Kniehöhe erwischt, zum Glück, er hat ihn ja nur am Knöchel, ich weiß jetzt auch nicht, was er hat, der Spieler Porto war es, glaube ich, ne? Porto. Der musste ja dann mit dem Krankenwagen aus dem Stadion gefahren werden.
Sicherheitsmaßnahme, der ist auch schon dann direkt wieder entlassen worden.
Ich weiß nicht, was er hat. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Aber es sah auch für mich jetzt nicht so schlimm aus, dass ich sage, boah, der Fuß ist irgendwie durch oder irgendwas. Also ich glaube, er hat ihn nur am Schuh erwischt. Ich hoffe es zumindest, dass er nicht so lange ausfällt, dass es nicht irgendwie der Knöchel durch ist oder irgendwie Bänderriss oder whatever. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ja, absolut fahrlässig, da so reinzuspringen. Aber ob er wirklich die, was hast du gesagt, 4 Spiele kriegt, ich zweifle es stark an. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich zweifle es wirklich, wirklich stark an. Ich würde sagen, 2 kriegt er. Mehr glaube ich nicht. Jimmy Avila hat 1 Spielsperre bekommen, falls du dich erinnerst.
Für das am ersten oder zweiten Spieltag, das war Wahnsinn.
Genau, für seinen auch Leg-Breaking-Tackle da. 1 Spiel. Eine absolute Witzentscheidung war das bei Jimmy Avila. Wirklich ein Witz, ein schlechter Witz. Und deswegen habe ich da schon den Glauben ein bisschen verloren an La Liga, wenn du dich übrigens erinnerst, dass Robert Lewandowski in Osasuna letztes Jahr für sich an die Nase tatschen das und so war, und zu zeigen, ja, der Schiri ist hochnäsig, hat er eine 2-Spiele-Sperre bekommen. Also Gelb-Rot war ja die eine, die logische eine Einspielsperre und dann on top noch 2, deswegen war er 3 gesperrt, aber 2 gab es für die Nasengeste. Wenn das schon 2 Spiele sind, dann muss natürlich ein krasses Tackle wesentlich mehr geben, aber mir fehlt der Glaube. Also ich glaube, da misst einfach La Liga oder in dem Fall der Schiedsrichterverbund, Verband, was auch immer, die Kommission, die technische Kommission, keine Ahnung, wie die Johnnies heißen, die werden ihm maximal 2 Spiele geben, ist mein Call.
Darf aber nicht sein. Also das, wie gesagt, allein um ein Exempel zu statuieren, und ich hoffe ja schon fast auf was Härteres, um dann hier oder da dem einen oder anderen Fan zu zeigen, dass es auch so geht. Ich hatte nur gelesen hier von unserem Freund André Kahle vom deutschen Fanclub, Atletico-Fanclub, der schreibt, er spielt für Real maximal 2 Spiele und dann jammern alle Blancos rum, sprich wie immer. Ja, ich weiß nicht, wie viele Blancos da rumjammern würden, aber alle gewiss nicht. Das mal nur so dazu. Also ich hoffe auf eine gerechte Strafe. Nacho hat Scheiße gebaut, einen großen Fehler gemacht, gar keinen drumherum reden, aber Porto geht's auch wieder gut, ist aus dem Krankenhaus entlassen. Ich glaube, er ist eher durch die Geschwindigkeit, den Sturz hat er sich da am Gesäß, was er getan auch. Aber unabhängig davon hoffe ich da mal auf irgendwie 4 Spiele. Ich glaube, das wäre okay, wenn es 5 sind. Ja, müssen wir das auch schlucken, das gehört dann halt dazu, auch wenn aktuell.
Das wäre denn 2.
Bitte?
Ich sag, das wären 2. Ja. Maximal 3, aber ich glaube an 2. Und ich sage das ohne Bewertung, ne? Sondern das ist.
Müsste jetzt am Montag schon soweit sein. Ich glaube,
wenn man RFEF kennt, den Verband, würde mich überraschen, wenn es mehr als 3 werden. Maximal 3, aber ich glaube eher an 2. Ja, weil wie gesagt, Jimmy Avila ist ja der Beweis, warum der einig, also 2 wären bei dem auch schon wesentlich zu wenig gewesen. Ne? Ist ja lächerlich, dass der 1 kriegt. 2 wäre das Minimum und auch schon Minimum, sagt er. Das Mindeste. Also der hätte auch 3 plus kriegen müssen. Mm. Wenn der schon 1 kriegt, dann.
Da sind wir gebrandmarkt ein bisschen.
Da sind wir gebrandmarkt.
Johannes hat auch gefragt nach einer internen Strafe bei Real Madrid. Nee, das, da wird es keine interne Strafe geben. Der weiß genau, wie dumm das war. Und damit ist das Thema intern erledigt. Man wartet halt jetzt ab, was es da vom Verband gibt. Johannes hat auch noch gefragt, traut ihr Girona einen Champions-League-Platz in dieser Saison zu? Weil ehrlich gesagt, die spielen einen schönen Fußball und man würde es ihnen gönnen. Jetzt sagst du mal.
Ja, ich habe es vor 2 Wochen oder wann gesagt, dass ich mich nicht wundern würde, wenn sie es wirklich nach Europa schaffen, weil ja die anderen immer noch schwächeln. Die anderen sind eben Villarreal und Sevilla und auch Betis hat ja immer wieder Unentschieden und Niederlagen drin. Also Platz 6 traue ich ihnen zu. Champions League, nein, dafür ist Atletico normalerweise zu gut und Real Sociedad erst recht zu gut, zu stabil, zu breit aufgestellt, zu stark in der Spitze aufgestellt, also wirklich einfach eine klare Nummer über Girona. Aber wenn die so weitermachen, grundsätzlich gesprochen, können die Sechster schon werden. Und 6 ist ja dann Conference League, glaube ich. Ne? So. Ja. Also 5 ist ja normalerweise Europa League, 6 ist Conference League. Und dann je nachdem, wie der Pokal ausgeht, kannst du mit Platz 6 ja sogar noch Europa League erreichen. Das traue ich ihnen schon zu, 6. 4. oder 3. glaube ich nicht. Aber es die Mannschaft macht Spaß. Die Mannschaft war jetzt, das Ergebnis liest sie natürlich klar, ne? Aber so klar war ja das Spiel, glaube ich, gar nicht, oder?
Nein. Ersten 10 Minuten hätte es auch gut 0-2 stehen können, also dann Girona 2-0-Führung, da hatte irgendwie Real mal wieder die Anfangsphase nicht verschlafen, weil sie haben ja die Gegentore nicht kassiert, aber das war schon einmal der Pfosten hier und der andere Kopfball von Yankel Herrera, glaube ich, geht knapp drüber. Ja, und dann ist halt Real Madrid doch so cool und abgezockt und trifft ja nicht nur mit dem ersten Abschluss, sondern auch mit dem zweiten und zack steht's nach 21 Minuten 2-0. Und natürlich greift Girona weiter, die sind wirklich so flink und schnell und direkt und so viele Bewegungstausch und Kreuzen haben die drauf, das ist wirklich gut eingespielt vorne, aber irgendwie sind sie dann doch hier und da an einem auch guten Real Madrid, einem fast sehr guten Real Madrid, allein aus Team-Performance-Sicht, weil sie einfach defensiv richtig gut standen, vorne dann eiskalt waren. Es gab noch diese Top-Chance von Toni Kroos, dann noch eine 1-gegen-1-Situation von Jude Bellingham, also die hatten hier und da auch noch Chancen, aber bei Girona merkt man, dass da was zusammen wächst. Ich habe mir nur schwer getan beim Wort, bei der Frage von Johannes, weil er sagt, ob wir das gönnen würden, da sage ich, muss ich immer dieses Sternchen dazu bringen. Man merkt schon, dass diese Man City Group einfach Flügel verleiht, denn sonst würdest du als kleiner Verein wie FC Girona nicht an so gewisse Spieler rankommen, wie den Alex Garcia, wie Couto jetzt mittlerweile. Yankel Herrera ist ja auch schon vor einer Weile gekommen. Das ist sportlich alles super beeindruckend. Aber ein bisschen sind sie hier und da vielleicht doch auch vergleichbar mit Almeria, weil offensiv, hui, da hast du viel Power und PS vorne drauf, aber hinten halt doch zu oft zu anfällig, dass da eben jetzt auch gegen Real Madrid, ich meine, es ist Real Madrid, ich weiß, da kannst du auch mal Gegentor kassieren, auch mal zwei oder drei. Trotzdem war das eben, hast du schon viele Spiele, wo du mindestens ein Gegentor kassierst. Meistens machen sie eher zwei und drei selbst, dann ist das nicht so schlimm, aber du hast jetzt auch nicht unbedingt, wo du sagen kannst, einen der Top 8 Torhüter im Tor und so. Also ich glaube, da ist auch viel Fokus auf die Offensive und schnell und direkt und zaubern und hinten vielleicht hier und da ein bisschen langweilig. Und ja, Eric Garcia und Blind sind vielleicht auch nicht die absolute Weltklasse, aber trotzdem kann das zu Europa reichen, auch wenn der vierte Champions-League-Platz wird bestimmt zwischen Real Sociedad oder dem Athletic-Club entschieden. Und aber trotzdem, Girona gerne weiter sportlich zu machen, weil das sorgt ja trotzdem für eine an sich eine gute Geschichte aus La Liga, weil guter Fußball, aber eben immer mit dem kleinen Sternchen. So. Ja, und dann sind wir jetzt eigentlich gleich am Ende. Ich habe, wie gesagt, nur noch meine Girona-Aufnahmen. Das wird dann das Ende dieser Folge sein, außer du hast noch irgendwas über die...
Wir haben Champions League vor der Brust,
ja,
Herr Kern.
Auch noch, stimmt eigentlich.
Du kannst ja nur kurz drüber reden, ja, was du so erwartest.
Real Madrid in Neapel.
Weil, ja, das ist ein kleines Partidasse, ne? Also...
Großes, vor allem, weil ich gedacht hatte, das wird oh, lecker, weil jetzt doch Neapel ein bisschen schwächelt, aber unter neuem Trainer, aber irgendwie haben die jetzt zuletzt wieder einiges gewonnen und obwohl es diesen Trubel gibt mit Osimhen, knipst der auch ohne Ende, also ich glaube jetzt gegen Udinese, gegen Lecce hat er jeweils getroffen und dann teilweise auch eingewechselt, erster Ballkontakt, also der ist halt trotzdem das absolute Sturmviech, die sind jetzt Dritter hinter Inter und Milan. Und ja, da wird man sich messen lassen müssen. Real Madrid bestimmt wieder ein bisschen konservativer, weil hinten ein paar Ausfälle weiter, Alaba nicht mitgereist, obwohl Ancelotti sagte, vielleicht wird er rechtzeitig fit. Nee, ist er nicht. Deswegen da mal gucken, da muss weiter Rüdiger. Der hat die meisten Minuten durchackern, der eine sehr gute Saison spielt mittlerweile. Und dann mal gucken, wenn José Lu mal wieder seine Chancen macht und nicht so verballert wie vielleicht in den Spielen davor, kann das gut was werden. Also ich glaube trotzdem, da würde ich auf Unentschieden geben, aber ist auf jeden Fall Dienstagabend 21 Uhr ein sehr nettes Spielchen, steckt ein bisschen was an Qualität und Tempo drin.
Oder? Ja, würde ich auch sagen. Ist definitiv ein kleines Passidasso. Ich muss mich übrigens rechtfertigen oder erklären, bei Feyenoord habe ich die Mannschaft verwechselt. Die haben natürlich ihr Auftaktspiel gewonnen gegen Celtic. Ich hab an Eindhoven gedacht.
Die sind gegen Sevilla.
Genau, da bisschen was durcheinander gebracht. Also Atletico gegen Feyenoord fast schon ein bisschen. Ja, und der Zugzwang ist too early am zweiten Spieltag, aber Feyenoord hat das erste Spiel gewonnen. Mhm. Bei Lazio musst du damit rechnen, dass die Celtic schlagen. Also wenn Atleti nicht gewinnt, zack, vielleicht wieder nur Dritter. Wenn sie sogar verlieren zu Hause, eieiei, wird es direkt kribbelig. Also bitte gewinnen, Atletico, will ich bitte damit mal sagen. Mhm. Bitte mal gewinnen. Und Barca in Porto klingt natürlich jetzt auch nicht schlecht. Ist jetzt auch kein Selbstläufer für mich. Denn Porto, weiß man ja, eine richtig abgezockte Mannschaft, seit 20 Jahren immer in der Champions League, immer oder sehr, sehr oft auch im Achtelfinale, mal im Viertelfinale. Also das wird kein Selbstläufer. Mhm. Und an Benfica zum Beispiel, den großen Rivalen, hat man ja nicht so die allerbesten Erinnerungen in den letzten Jahren. Von daher, bitte gewinnen, Barca, aber
bei Barca auch einige Ausfälle. Immer noch Petri natürlich, jetzt auch noch Rafinha.
Rafinha, Frenkie fehlt, ganz genau. Also bitte gewinnen, aber Selbstläufer wird es nicht. Also auch spannend. Mhm. Also durchaus drei spannende. Jetzt habe ich Sevilla natürlich unter den Tisch fallen lassen. In Eindhoven sogar vier richtig spannende Spiele aus spanischer Sicht. Wow. Vier Siege.
Wo haben wir Real Sociedad?
Würde ich
in
nicht.
Salzburg, oh, okay. Zumindest ja, die dürfen mal gewinnen.
Die dürfen mal gewinnen. Wobei, Moment. Ja. Salzburg hat ja bei Benfica gewonnen. Mhm. Also, hui, das sind fünf durchaus schwere Paarungen für die Spanier. Also, ich würde nicht von fünf Siegen ausgehen, ich sag's mal so.
Das sowieso nicht. Vier wäre schon nett, aber ja, wie gesagt, ich glaube, Real wäre auch, glaube ich, mit einem Punkt zufrieden in Neapel, weil dann hat Neapel auch nur einen Punkt geholt, dann ist man trotzdem irgendwie weiter vorne. Wer hat beide dann mit vier Punkten? Atleti wäre typisch, Barca in Porto. Ja, wird eine Nuss zu knacken sein? Kann zu einem einzelnen Sieg reichen? Kann auch anders ausgehen, keine Ahnung. Mal gucken.
Auf jeden Fall knackige La Liga-Woche in der Champions League.
Ja, La Liga-Woche in der Champions League, genau, das haben wir. Und dann ist es am Wochenende mal soweit, ich glaube zum ersten Mal, jetzt dann am 9. Spieltag, darf Real Madrid mal vor Barca spielen. Also Samstag Real Madrid gegen Osasuna, Sonntag Atletico gegen Real Sociedad, da steckt ja auch immer einiges an Brisanz dabei, aufgrund dieser Fanzwischenfälle vor einigen Jahren. Barca in Granada, beim vorletzten. Nett, schauen wir uns an und dann hören wir uns wieder am, ich glaube, 9.10. rum, also nächsten Montag. Jetzt kommen eben gleich noch meine Aufnahmen aus dem Montilivi. Ich fand noch eine Sache, ist noch löblich gewesen vom Montilivi, eins der wenigen Stadien, wo der Gästeblock unten ist, also am Spielfeld dran. Ich glaube, das hat sonst nur Getafe. Oder fallen dir noch mehr ein?
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, in so vielen Auswärtsblöcken war ich jetzt logischerweise noch nicht in Spanien.
Ja, aber was man
aber ob das löblich ist, die Sicht ist jetzt auch nicht geil da unten.
Ja, aber es ist für die Stimmung halt geil und für die Mannschaft. Und wie dann Bellingham sich vor den Fans aufgibt, das ist schon, es macht schon was, glaube ich.
Also es macht schon was. Optisch macht es schon was, ja. Das stimmt. Wenn du nicht im obersten letzten Eck bist, also Camp Nou ist ja da immer das Negativbeispiel schlechthin da oben am Mond. Gefühlt hockst du da mit der klebrigen Scheibe vor dir, ne? aber auch Bernabeu ist zum Beispiel, ja. Ziemlich weit weg, ist auch weit sehr, weg. Sehr weit oben. Ne?
Da oben,
ja. Von daher Bayern, München, Allianz Arena ist ja auch nie, also kein spanisches Stadion, logisch, aber auch das Beispiel, wo du im obersten Eck bist. Ja. Von daher stimmt das schon, hat definitiv was, wenn es mal an der Eckfahne ist. Ja.
Okay, wenn du sonst nichts mehr hast zum Abschluss, dann kommen jetzt noch die Girona-Aufnahmen. Viel Spaß damit und dann bis nächsten Montag. Ciao, ciao.
Was ihr hier hört, ich versuche es, ist das Montilivi. Das ist voll. Real Madrid ist zu Besuch. Es ist ein Spitzenspiel. Erstmals überhaupt der FC Girona an der Tabellenspitze. Gut, wir sind auch erst zum vierten Mal, glaube ich, in La Liga, in der ersten Liga dabei. Und der Rekordmeister ist zu Besuch. Und da haben die sich was vorgenommen. Großer Kampf. Es sind die ersten Minuten dieses Spitzenspiels. Direkt mal zwei gefährliche Kopfballchancen für Girona. Einer in den Pfosten. Aushilfslinksverteidiger Camavinga. So ein bisschen dabei und denkt sich, ach so, ich ja heute links, ne? Das ist wild. Sehr heißes Wetter, aber nettes Spielchen. Für mich erstes Mal Montilivi. Und ja, kann ich bestimmt gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Wenn erstmal diese wilde Anfangsphase, ach, hör auf, Nacho klärt, mein Gott, vorbei ist. Also bis gleich. Okay, es geht weiter im Montilivi. Zwischendurch ziemlich laut geworden, auch dieses Getrampel auf dieser Gerüstbaukonstruktion. Das ist nicht mal ein Stadion, wo du irgendwie feste Betonbauten hast. Es ist die zweite Halbzeit und Real Madrid hat die tatsächlich die erste Halbzeit ohne Gegentor überstanden, speziell die Anfangsphase. Ja, und dann, was war dann? Zwei Chancen, zwei Tore. Erst Joselu, dann Tchouaméni. Ja, haben sie doch das irgendwie noch locker runtergekocht, fast schon. Natürlich hat Girona weiter versucht zu spielen, Chaos zu stiften. Die sind wirklich so viele Bewegungen, Sprints, Hinterlaufen, Kreuzen. Die verursachen Chaos, aber irgendwie hat Real Madrid denen dann halt doch den Zahn gezogen. Eiskalt gewesen vorne und kommen dann sehr zu Chancen. Vorhin noch dieser Groß-Volley-Chance. Also es steht 2-0. Das hier ist die erste Minute des zweiten Durchgangs. Grad versucht hier nächstes Mal wieder ein bisschen noch ausgepfiffen. Wie immer, wer sucht da jetzt mal den Abschluss? Tchouaméni mal wieder? Nein, weil wer der legt ab? Jetzt kriegt Cavallarin draußen. Hand. Also, das haben wir doch alle gesehen und trotzdem wird hier gemeckert. Meine Güte. Wildes Spiel. Spitzenspiel stand drauf. Spitzenspiel ist drin. Nicht schön. Spitzenspiel stand drauf. Spitzenspiel war drin. Real Madrid führt mittlerweile 3-0. Es wird gleich abgepfiffen. Aber jetzt gab es noch dieses nicht nur überharte, sondern brutale Grätsche, Foul, hohes gestrecktes Bein von Nacho an der Mittellinie. Ich glaube nicht, dass da so die große Gefahr draußen entstanden wäre, aber ja, jetzt muss der Gegenspieler hier auf der Trage abgetragen werden. Gab noch eine Rudelbildung, Nacho sah erst gelb, dann rot, so wie ich das hier mitbekommen habe. Ja, das war jetzt ein trauriger Schlusspunkt für ein großes Spiel von einem großen FC Girona, der Real Madrid durchaus vor einige Proben gestellt hat. Ich bin nur am überlegen, ob ich in dieses Fazit, unabhängig von der roten Karte, das Wort meisterlich mit reinnehme. Denn ja, es ist nur der erste Spieltag, es ist nur lange nicht alles perfekt bei Real Madrid. Es war auch nur der FC Girona, weil die haben halt erst irgendwie vier Spielzeiten in der Liga. Aber was sie an Qualität auf dem Platz haben und hatten durch das Cup, wie schnell, direkt, wuselig die auf dem Platz kombinieren, agieren mit so einem Rückenwind, starke Fans.
und so cool, locker, wie das teilweise dann doch Real Madrid runtergespielt hat. Am Ende dann auch noch natürlich der mit dem besten Riecher im Strafraum, Jude Bellingham, mit dem 3-0 zur Stelle gewesen. Dabei gibt es heute nicht diesen einen Helden wie Fossilou Bellingham. Heute war es das Thema, eine Titelperformance mit großem Kampf, großem Einsatz. Jetzt gibt es nochmal. Nein, Kepa ist dazwischen. Es bleibt wohl hier beim 3-0. Mit großem Kampf und Einsatz. Er kämpft sich da noch mit 4 Punkte bis zu unserer Tabellenspitze. Und das irgendwie doch meistern, auch wenn natürlich die Nacho-Szene diesen Begriff nicht verdient hatte. Yep. Mit der Hymne lasse ich euch nochmal allein. Girona wird zu Recht von den Fans gesungen hier. Die drehen noch eine Ehrenrunde, gar nicht so selbstverständlich in Spanien, werden beklatscht. Für den genauso großen Kampf, für eine großartige Saison, die sie bis hierhin spielen. Und ich bin sicher, das werden sie auch noch weiter. Da wird es, glaube ich, keinen großen Einbruch geben. Ob das dann für Champions League, was auch immer, reicht, ist noch ein anderes Thema. Aber Girona hatte heute Real Madrid vor einige Prüfungen gestellt. Am Ende natürlich die Blancos, ein bisschen abgezockt, aber nochmal. Chapeau, Girona. Bin gespannt, wohin das noch führt. Das hier führt jetzt aber zum Abschluss dieser Tiki-Taka-Folge. Bin gespannt, was ich vorher mit Alex besprochen habe, rund um Girona. Ich habe es hoffentlich gesagt, nettes Stadion, aber jetzt auch nicht so mega. Naja, dafür die Stadt umso mehr. Wow, jetzt nicht wunderschön, aber schön alt. Also von den besten Altstädten, die ich bisher so gesehen habe, natürlich Nürnberg, Toledo hier. Das ist schon beachtlich, auf jeden Fall einen Besuch wert. Jede Stadt in Spanien hat da doch irgendwie ihr eigenes und besucht gerne Girona. Ich habe hier viele nette Leute getroffen, leidenschaftliche Fans, tolles Wetter, das Stadion leert sich, aber alle können jetzt stolz sein und ihr könnt jetzt auch froh sein, denn jetzt hat der Kern zu Ende gequatscht. Euch noch einen schönen Tag, Woche, was auch immer. Hasta la próxima und Grüße von den Líderes!
Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tiki-taka-podcast.